War Trobe eine der bedeutendsten geistlichen Gestalten des 20. Jahrhunderts in Frankreich, ist am 3. März 1902 in Châteauneuf-du-Gallois geboren und starb in derselben Stadt am 6. Februar 1981. Wie das Leben und Wirken der französischen katholischen Mystikerin, Gründerin von Foyer de Charité, ausgesehen hat, hierzu spricht Pater Johannes Maria Poplotzky. Pater Dr. Johannes Maria Poplotzky ist Regens des Priesterseminars der Gemeinschaft der Seligpreisungen sowie Mitglied der Generalleitung. Und so begrüße ich Sie, Pater Johannes Maria Poplotzky, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir danken Ihnen, dass Sie einen Moment Zeit für Radio Gloria gefunden haben und mit uns das Leben von Marthe Robin betrachten. Guten Tag, Pater Johannes Maria Poplotzky.
Grüß Gott.
Offensichtlich hat Ihre Gemeinschaft der Seligpreisungen auch eine Verbindung mit Marthe Robin.
Ja, das ist richtig. Ja, sie steht sicherlich am Ursprung von einem ganz neuen Aufbruch in der Kirche und war sozusagen Geburtshelferin von vielen neuen Gemeinschaften, unter anderem auch für unsere. Das kann man so sagen, ja. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung und nochmal ganz herzliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer, die diese Sendung auch hören werden. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Leben und der Sendung von Marthe Robin beschäftigen, eine ganz großartige Frau innerhalb der Kirche, aber auch mit großer Bedeutung durchaus für die Welt von heute. Und diese großen Heiligen, wir haben ja noch andere große Heilige, wir können sie gar nicht alle benennen. Also unserer Tage, wenn wir an Johannes Paul II. Denken oder an die heilige Mutter Teresa oder eben auch an Pater Pio zum Beispiel. Die großen Mystiker wie auch Pater Pio, da haben viele heute ein bisschen Schwierigkeiten damit. So wo ganz deutlich sichtbar wird, wie Gott in diese Welt und in das Leben eines Menschen eingreift. Und so ist Marthe Robin vielleicht auch ein bisschen weniger bekannt, denn sie gehört auch zu diesen großen Persönlichkeiten, die eine starke Gnade Gottes empfangen haben oder man könnte besser sagen, wie Jesus Christus selber sich in ihrem Leben gezeigt hat, wie er sie benutzt hat als ein Zeugnis, als Zeugin für seine Gegenwart, für sein Handeln. Marthe Robin ist noch nicht heilig, noch nicht selig gesprochen worden, aber Papst Franziskus hat sie 2014 am 7. November als verehrungswürdig deklariert. Das ist ein Titel sozusagen, der auch ein bisschen weniger bekannt ist, eine Vorstufe zur Seligsprechung. Ich erkläre das kurz ein bisschen. Also eine verstorbene Person, die im Ruf der Heiligkeit steht, wird als verehrungswürdig bezeichnet, also wenn die Kirche sie offiziell als solche dann erklärt, und zwar wenn der sogenannte heroische Tugendgrad der Person von der katholischen Kirche anerkannt wurde. Und was ist dieser heroische Tugendgrad? Das klingt natürlich ein bisschen althergebracht, aber das bedeutet eigentlich, dass offensichtlich ist, dass die Bemühungen einer Person, besser zu werden, heilig zu werden, die Gnade Gottes anzunehmen, das bedeutet auch die Nächstenliebe zu üben und das Evangelium im Leben umzusetzen und der Kirche treu zu bleiben. Also wenn diese Kriterien ganz offensichtlich sind, dann kann diese Person als Beispiel auch gelten zur Nachahmung. Und das hat die Kirche eben im Leben von Marthe Robin gesehen. Das ist hier wichtig zu unterstreichen. Die mystischen Phänomene, wir kommen darauf noch zu sprechen. Marthe Robin hat über viele Jahre ausschließlich von der heiligen Eucharistie gelebt. Sie konnte keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Sie hatte jede Woche die Passion Christi durchlitten am Freitag. Und das ist auch äußerlich deutlich geworden. Sie hat die Wundmale getragen, offene Wunden. Aber diese Sachen sind nicht die Kriterien, um die Heiligkeit der Person festzustellen, sondern tatsächlich eben ein christliches Leben im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Und auch die Tugenden der Klugheit, der Mäßigung, der Gerechtigkeit, ja, ein tiefes Leben des Gebetes und der Nächstenliebe, also sich abzuwenden vom eigenen Egoismus und ganz Gott und den anderen hinzugeben, selbst in den schwierigen Situationen des Lebens, ja, aus der Kraft Gottes heraus. Das ist in Martha Robin, im Leben von Martha Robin deutlich, und deswegen ist sie als verehrungswürdig anerkannt worden. Und das bedeutet, dass wir sie tatsächlich zu ihr auch beten dürfen, dass wir sie anrufen können und vor allen Dingen sie eben auch als Vorbild zur Nachahmung nehmen dürfen in diesen Punkten. Weil es ist klar, dass die mystischen Phänomene, das sind gottgeschenkte Gnaden, die wir nicht erbitten wollen oder können, sondern das bleibt einfach Gott vorbehalten in seinem Ratschluss, wem er so eine Gnade schenken möchte. Kommen wir also kurz auf das Leben von Martha Robin zu sprechen. Ich möchte so ein paar Eckdaten geben, damit sie uns ein bisschen vertrauter wird. Und wir werden ein bisschen mehr Zeit dann finden, vor allen Dingen auch, um auf ihr geistliches Leben einzugehen. Wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat und vor allen Dingen, was sie in ihrer Sendung, können wir sagen, was sie auch dieser Welt zeigen oder mitgeben wollte oder was Gott durch sie eigentlich der Welt auch sagen wollte. Martha Robin ist am 13. März 1902 geboren, auf einem Bauernhof gegen 17 Uhr, Le Moelle in Châteauneuf-de-Galore, und sie erhält den Vornamen Marthe Louise. Also einfaches Leben auf einem Bauernhof in ärmlichen Verhältnissen. Und wir dürfen dabei auch erwähnen, dass schon sehr bald in der Region auch eine Typhus-Epidemie aufbrach. Und viele in der Region dort sind auch an dieser Epidemie gestorben. Oder wenn aus der Familie Menschen herausgerissen wurden, dann sind auch viele Familien in große Armut geraten, weil das Leben einfach sehr hart war und man auf jeden zählen musste, der mithelfen konnte bei der Feldarbeit oder sonst das Leben einfach aufrechtzuerhalten. Ja, Martha Robin ist dann auch gefirmt worden. Sie hat die erste Kommunion empfangen. Hier gehe ich ein bisschen schneller über die Etappen und ist dann auch 1915 ist dann auch zur Schule gegangen, aber schon 1915, das heißt im Alter von 13 Jahren, hat sie die Schule schon wieder verlassen, um mit auf dem Bauernhof zu helfen. Das heißt, Martha Robin hatte auch eine sehr einfache Bildung nur. Sie war, das war einfach diesen Umständen auch geschuldet. Und sie hat immer für die Familie sich auch hingegeben. Sie hat mehrmals auch den Winter über bei ihrer Schwester Selina auch gewohnt, um dort auch zu helfen. Vor allen Dingen dann auch bei der Geburt des Sohnes von Selina, dem Robert. Wichtig ist jetzt, was so ein bisschen das persönliche Leben von Marthe angeht, also jetzt auch die mystische Dimension, dass sie mit 16 Jahren schon im Sommer 1918 sind erste Krankheitssymptome bei ihr deutlich geworden. Also diese mystischen Gnaden, wir brauchen hier nicht immer zuerst an Visionen und außergewöhnliche Dinge denken, sondern bei Martha Robin ist es vor allen Dingen auch die Krankheit gewesen. Eine schwere Krankheit, wo man am Anfang auch noch nicht genau wusste, um was für eine Krankheit es sich handelt, wo der Ursprung nicht ganz deutlich war, aber wo wir, wenn wir das ganze Leben anschauen, sehen müssen, dass es wirklich ein Sühneleben war. Das heißt, dass diese Krankheit, wir können es so ausdrücken, wirklich eine Anteilnahme am Leiden Christi war. Das ist für uns sehr schwer vorzustellen. Manche kritisieren das auch und sagen, ja, wenn Gott gut ist, wenn er überaus gut ist, wie kann er denn dann auch das Leiden wollen? dass er irgendwie ein Übel ist. Ja, das ist eine sehr schwere Frage, aber auf jeden Fall ist es ja so, wenn wir auf Christus schauen, dass er durch sein Kreuz, durch sein Leiden alle Sünde der Welt auf sich genommen hat und uns durch seine Passion, durch sein Leiden hin erlöst hat. Und das ist in der Gemeinschaft der Gläubigen und in der Gnadenordnung, so ist das Jesus einigen seinen Geliebten in besonderer Weise ja Anteil gibt an diesem Geheimnis, dass durch das Kreuz, durch das Leiden eigentlich Erlösung geschehen kann. Ja, aber Martha Rubin wird es auch sagen, wir werden später ein Zitat von ihr hören, dass jeder Christ von uns ist ja eigentlich gerufen, durch die Taufe Anteil zu haben am ewigen Leben, Anteil zu haben am Sieg, an der Auferstehung, aber durch das Kreuz hindurch. Also durch die Taufe sind wir in das Kreuz und in die Auferstehung Christi hineingenommen. Und so wird es in jedem Leben von uns, im Leben eines jeden Einzelnen, wird es immer auch diese Augenblicke geben, wo wir etwas tiefer auch mit diesem Geheimnis der Passion in Berührung kommen. Und bei Martha Rubin war das eben in ganz besonderer Weise so. Also 1918 hat sie erste Krankheitssymptome gehabt und man wusste noch nicht genau, was es ist. Es waren so Schwächeanfälle. Am 1. Dezember 1918 bricht sie dann in der Küche zusammen und man bringt sie an einen anderen Ort zur Genesung, nach Saint-Vallier, und bekommt auch dort das erste Mal dann schon die Krankensalbung, was zu dieser Zeit außergewöhnlich war. Das heißt, die Krankensalbung hat man eigentlich wirklich nur gespendet, wenn eine Person, ja, wenn sie eigentlich schon nahe dem Tod ist. Ja, wir überspringen ein paar Etappen. Auf jeden Fall ist zu unterstreichen, dass Martha Rubin dann bettlägerig war, in einem lethargischen Zustand, könnte man sagen, während 27 Monaten. Und schön ist dann zu sehen, dass eigentlich immer in diesen Phasen, wo sie sehr stark körperlich auch geprüft war, dass das einherging eigentlich auch dann mit ganz starken Gnadenzuwendungen Gottes. So hat sie dann 1921 am 20. Mai eine erste Erscheinung der Mutter Gottes gehabt. Und das ist deswegen bezeugt, weil ihre Schwester Alice auch gegenwärtig war, die Mutter Gottes zwar nicht gesehen hat, aber trotzdem ein ganz starkes Licht, ein schönes, wunderbares, helles Licht wahrgenommen hat in diesem Moment. So beschreibt sie das. Die Krankheit spitzt sich dann weiter zu. Sie verschlimmert sich. Am 11. November 1921 ist Martha Rubin fähig, das letzte Mal selber zur Kirche nach Châteauneuf zu laufen. Danach nimmt ihre Schwäche weiter zu und sie wird später bis zu ihrem Lebensende ans Bett gefesselt sein. 1923 bis 1927 ist dann so diese nächste Etappe. Wie ich schon gesagt habe, die Krankheit schreitet weiter voran. Es wird immer deutlicher, dass es eine Hirnhautentzündung ist, verbunden mit einer Nervenkrankheit. Also diese Entzündung berührt letztendlich ihren ganzen Leib und vor allen Dingen das Nervensystem. Martha Rubin verbringt dann ihre Tage im Rollstuhl vor allen Dingen. Sie liest viel, sie schreibt und beschäftigt sich mit Näh- und Stickarbeiten. Also so konnte sie auf diese Weise auch immer noch etwas beitragen für die Familie. Und das war auch etwas, was Martha immer gesucht hat. Wie kann sie doch etwas Gutes tun? Wie kann sie sich einbringen? Wie kann sie Nächstenliebe üben? 1925, am 15. Oktober, schreibt Martha ihren Akt der Hingabe an den göttlichen Willen und ihre Aufopferung aus Liebe. Also bei Martha Rubin war das nicht einfach so gegeben, dass sie gesagt hat, ja, also ich danke dir, Herr Jesus Christus, für das, was du in deiner Weisheit zulässt, sondern sie hatte innerlich damit zu kämpfen und das war für sie eine große Prüfung, auch Ja sagen zu können und diesen göttlichen Willen in dieser Weise auch für sich anzunehmen. Das geschieht also in besonderer Weise, indem sie diesen Akt der Hingabe an den göttlichen Willen schreibt und innerlich dieses Ja dann auch sagt zu ihrer Sendung, zu ihrer Mission, zum Willen Gottes. Am 3. Oktober 1927 hat Marth dann schwere Blutungen im Verdauungstrakt. Sie empfängt zum zweiten Mal das Sakrament der Krankensalbung und während 3 Wochen liegt sie auch im Koma. Als Marth aus dem Koma erwacht, erzählt sie ihrer Familie, dass sie die heilige Therese vom Kinde Jesu gesehen habe. Marth ist dann vollständig ans Bett gebunden und leidet bis 1939 schwer an dieser Krankheit. Man kann sagen, also bis allerspätestens ab dem Mai 1928 ist also Marth eigentlich ständig ans Bett gefesselt. In den folgenden Monaten, vom 15. November 28 bis zum 4. Dezember, gibt es eine Pfarrmission in Châteauneuf. Und das ist ein wichtiges Datum, denn hier kommen 2 Kapuziner, Père Marie Bernard und Père Jean, die diese Mission durchführen, die aber in der Pfarrei eigentlich keine große Wirksamkeit entfaltet. Diese Predigt der Missionare wird nicht wirklich empfangen, aber man könnte fast sagen, sie finden ihren Sinn darin, vor allen Dingen, dass einer von ihnen nämlich dann auch Marthe Robin begegnet und sie eigentlich durch diesen Austausch mit diesem Pater dort eine ganz tiefe Gnade dann auch geschenkt bekommt, einer tieferen, inneren, mystischen Vereinigung mit Christus. Ihr geistliches Leben wird dabei völlig verwandelt und bekommt eine ganz neue Ausrichtung, eine ganz neue Dimension. Und im Anschluss schreibt Marth ihrem Pfarrer, ihn dann auch zu bitten, ihr geistlicher Begleiter zu werden. 1928 hat sie eine Erscheinung von Jesus und bald darauf, dann schon am 2. Februar 1929, interessant, heute feiern wir am 2. Februar immer den Tag des geweihten Lebens. Und an diesem Tag bekommt diese Weihe, können wir sagen, diese Hingabe an Gott ein besonderes Ausrufezeichen bei Marthe Robin, nämlich ein plötzliches Auftreten einer starken Querschnittslähmung aller 4 Gliedmaßen. Also man kann wirklich sagen, dass Stück für Stück ihr Leben immer mehr auch hingegeben, geopfert wird. Sie kann sich also nicht mehr groß bewegen. Am 25. Dezember 29 beginnt sie ihre Tagebuchaufzeichnungen und wird am 24. Februar 1930 in den 3. Orden des heiligen Franziskus aufgenommen. Auf mystischer Ebene empfängt sie am 2. Oktober 1930 die äußere Stigmatisation. Also erst war das unsichtbar, die Wundmalen, das bezeichnen wir als Stigmatisation. Das war zuallererst ein inneres Mitleiden, aber dann sind auch äußere Wunden, vor allem die Wunden der Dornkrone, sind dann sichtbar geworden. Und wöchentlich hat sie dann Anteil gehabt, hat diese Passion eigentlich von Donnerstagabend den Freitag über miterlebt mit Jesus. Gut, vielleicht gehen wir ein bisschen schneller noch durch die einzelnen Etappen. Wichtig ist auch, das habe ich schon vor Anfang gesagt, dass Marthe Robin eigentlich auch am Ursprung vieler neuer geistlicher Gemeinschaften steht und vor allen Dingen auch eines Werkes, das sie selbst ins Leben gerufen hat, nämlich die Foyer de Charité. Das sind Exerzitienhäuser, die aber mehr waren als nur Bildungshäuser, in denen Vorträge oder Konferenzen abgehalten wurden, sondern es sollte wie sozusagen die kleine Familie von Nazareth dort ein intensives Leben auch stattfinden, des Gebetes und der Nächstenliebe. Und das erste Haus dieses Foyers wurde eben in Châteauneuf dann selber aufgebaut Und bald verbreitete sich dieses Apostolat auch in der ganzen Welt sehr rasch. Martin Robin war es ein Anliegen, also neu sich auf Christus zu besinnen, durch intensive Exerzitien, die immer um die 5 Tage dauern sollten, Exerzitien des Schweigens mit spirituellen Impulsen, um ja, sich tiefer mit Christus zu vereinen. Gleichzeitig war aber in Châteauneuf selber, wurde auch eine Schule aufgebaut. Das heißt, Martin Robin, also auf ihre Initiative hin, nahm sie sich eben auch den Kleinen an, ja, also den Schülerinnen und Schülern dann, um auch sie, auch um für sie irgendwie da zu sein, ein Werk für ihr Wohl auch zu gründen. 1936, am 23. Juni, ist ihr Vater gestorben. Und das war für Martin Robin fast eine Erlösung, weil diese Beziehung auch sehr, sehr schwierig war. Sie hat darunter persönlich sehr gelitten. Und darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Das ist bemerkenswert, weil sie selber eine große Beziehung zum himmlischen Vater hatte. 1939 hat die Krankheit dann das zentrale Nervensystem auch betroffen und vor allen Dingen dann auch ihr Sehvermögen. Also sie ist dann erblindet, hat auch ihr Augenlicht eigentlich dann Gott geschenkt. Parallel dazu hat Martin Robin dann immer mehr Menschen auch empfangen. Es wurde deutlich, dass sie auch, das ist eigentlich sehr erstaunlich, dass sie also nicht in so einem Stadium stecken geblieben ist, wo sie Mitleid erbeten hat, sondern im Gegenteil, dass sie eigentlich über sich hinausgewachsen ist, das heißt immer mehr eigentlich für andere da war und in ihrem kleinen dunklen Zimmer dann, aus dem sie ja nicht mehr hinaus konnte, dann bei sich empfangen hat, um Trost, um Rat, um Hilfe zu schenken. Und das berichten also Tausende, die zu ihr gekommen sind. Das sprach sich natürlich auch schnell wie ein Lauffeuer rum. Diese starke Persönlichkeit und diese Gnade, die von Martin Robin auch ausging. Und so kamen also viele zu ihr, um Trost und Hilfe zu erlangen, um einfach auch ihre Leiden mitzuteilen, von Martin Robin dann Stärkung zu bekommen. Und sehr, sehr viele haben dort auch zum Glauben gefunden. Also es kamen nicht nur Gläubige dorthin, sondern auch einfach Interessierte oder Neugierige und die tatsächlich dann durch diesen Austausch mit Martin Robin ein tiefes christliches Leben dann auch begonnen haben, gefunden haben. Wir schließen vielleicht gleich ab, um einfach zu sagen, dass diese Krankheit weiter vorangegangen ist. Ich hatte es schon erwähnt, dass Martin Robin auch nichts mehr zu sich nehmen konnte, keine feste Speise und während vielen Jahren ausschließlich von der heiligen Eucharistie gelebt hat. Am 6. Februar schließlich 1981 ist sie dann verstorben. Und bei ihrer Beerdigung am 12. Februar waren über 200 Priester anwesend, 5 Bischöfe und circa 7000 Personen. Also das zeugt schon davon, dass schon zu Lebzeiten eigentlich eine starke Verehrung vorhanden war und ein starkes Bewusstsein für auch die Heiligkeit oder diesen Tugendgrad, von dem ich schon gesprochen habe, dieses Bewusstsein, dieses Tugendgrades, dieses hohen Tugendgrades eben im Leben von Martin Robin. Am 10. Februar 86 ist dann der Seligsprechungsprozess eröffnet worden und eine diözesane kirchliche Untersuchung eingeleitet worden. Auch hier überspringe ich die einzelnen Etappen, um abzuschließen, wie ich auch schon erwähnt habe, dass am 7. November 2014 Martin Robin vom Papst Franziskus als verehrungswürdig proklamiert wurde. Und Monseigneur Pierre-Yves Michel verkündete dies den französischen Bischöfen, die zur Bischofskonferenz in Lourdes zusammengekommen waren. Hier machen wir eine kurze Pause, um anschließend dann noch stärker auf die Spiritualität, auf das geistliche Leben von Martin Robin einzugehen. Musik.
Pater Johannes Maria Poplotzki der Seligpreisungen in Frankreich spricht über das Leben von Marthe Robin.
Wir wollen also in diesem zweiten Teil jetzt ein bisschen über die Spiritualität und die Sendung, die eigentliche Sendung von Marthe Robin sprechen. Und das ist gar nicht so einfach, das in wenige Worte zu fassen. Aber es gibt doch so einige charakteristische Aspekte, die wir herausstreichen können. Wir können guten Sinnes sagen, dass Marthe Robin eine der bedeutendsten Mystiker des 20. Jahrhunderts ist und eine besondere Rolle auch für die Erneuerung der Kirche hatte. Und es gibt ein sehr schönes Wort von ihr, wo sie sagt, ich möchte überall gleichzeitig sein, um der Welt zu sagen und erneut zu sagen, wie gut der liebe Gott ist, wie sehr er die Menschen liebt und sich allen gegenüber als zärtlich und mitfühlend erweist. Also es ist wunderbar, weil sie hier überhaupt nicht vom Leiden spricht, sondern einfach nur von der Güte und der Liebe Gottes. Und das ist eigentlich ein Vers oder ein Wort, das auch, man könnte es auch der heiligen Therese vom Kinde Jesu zuschreiben. Und wir haben schon gehört, dass diese ja auch der Marthe Robin erschienen ist. Und sicherlich hat sich Marthe Robin auch von der Therese von Lisieux sehr inspirieren lassen und war in vielen Punkten für sie sicherlich auch eine Art Vorbild. Ein wichtiger Aspekt also im geistlichen Leben oder in der Spiritualität von Marthe Robin ist sicherlich, das können wir sagen, deutlich wird, die Liebe ist stärker als das Leiden. Also 79 Jahre eines von Krankheit und fortschreitender Lähmung ihres gesamten Körper geprägten Lebens bezeugt sie, dass die Liebe stärker ist als das Leben. Im Laufe der Jahre drängten sich mehr als 100.000 Besucher an ihr Bett. Und berührt von ihrem liebenden und aufmerksamen Herzen, das Gott gegenwärtig macht und ganz einfach zu ihm führt. 63 Jahre leidet Marthe Robin dieser fortschreitenden Hirnhautentzündung, wie in Perioden. Sie scheint dabei teilweise selbst den Halt zu verlieren. Und jedes Mal, wenn es wieder zu einer kleinen Besserung kommt, dann kommt auch bald darauf ein Schub, der sie noch viel kränker auch dann zurücklässt. Und es verbreitet sich also sehr bald dieser Ruf einer Heiligen oder einer Mystikerin und viele kommen, Menschenmassen können wir sagen, strömen herbei. Und Marthe Robin wandelt also den Schmerz von vielen oder ihren eigenen auch in Empathie um, also sie empfängt den anderen so, wie er ist, ist ganz offen für ihn. Es wird hier irgendwie so etwas deutlich, wie Jesus selbst gesagt hat, ich habe alle eure Leiden und Krankheiten auf mich genommen. Oder im Petrusbrief schreibt der Apostel es über Jesus, er hat all unsere Krankheiten und Leiden, also mit den Versen aus dem Buch Jesaja, auf Jesus hin eigentlich übertragen. Ja, so wird es eigentlich auch an Marthe Robin deutlich. Also trotz ihrer persönlichen Leiden hat sie also jeden Menschen in ihrem Schweren, was sie getragen haben, angenommen und aufgenommen. Von außen könnte man also sagen, dass eigentlich Marthe Robins Leben wie fast sinnlos erscheint. Aber es ist im Licht der Liebe bekommt es einen tiefen Sinn, eine tiefe Sendung. Mit einer ganz großen Fruchtbarkeit. Bei Marthe Robin hat sich die Kraft Gottes in der Schwäche und Zerbrechlichkeit entfaltet. Also das ist ein sehr großer Trost für uns in einer Welt, wo so viele leiden, wo die Welt in so viel Leiden getaucht ist. Wenn wir im Blick auf Jesus bleiben, wenn wir auf ihn schauen, dann bekommt es einen Sinn. Dann bekommt es einen Sinn, der vielleicht unser menschlichen Verstand verborgen bleibt, der aber im Glauben und in der Hoffnung seine ganze Tragweite erhält. Im Glauben, dass Christus gesiegt hat und dass er dadurch ja, uns starke Gnaden und letztendlich ewiges Leben schenken kann, dass er seinen Plan des Heils mit dieser Welt durch das alles hindurch verwirklicht bis zur vollkommenen Erlösung. Ein zweiter wichtiger Punkt ist bei Martha Robin die Verwandlung zur Hingabe. Davon habe ich schon kurz gesprochen. Also 1928 empfängt Marthe während der Gemeindemission die Gnade der mystischen Vereinigung. Das ist natürlich auch eine Vokabel oder ein Ausdruck, der nicht so leicht verständlich ist. Aber er bedeutet, dass sie da Christus in besonderer Weise nahe gekommen ist. Oder Christus ist ihr in besonderer Weise nahe gekommen. Und dieses Ereignis, diese Situation, die man vielleicht nicht punktuell fassen kann, aber während dieser Begegnung mit den Missionaren ist dies also geschehen durch die Predigt, durch die Verkündigung, hat es zu einer Wende in ihrem Leben beigetragen. Und sie schreibt dann in ihr Tagebuch, und das ist jetzt sehr prägnant, nach Jahren der Angst, der Sünden, der körperlichen und seelischen Prüfungen habe ich es gewagt. Ich habe mich für Christus Jesus entschieden. Ganz toll. Also das zeugt, dass auch Martha Robin von Angst, ja, mit starken Ängsten konfrontiert worden ist, dass sie die getragen hat, dass sie auch nicht ohne Sünde gewesen ist, dass sie ihre eigene Schwäche zutiefst erlebt hat und auch von dem, was in ihrem Leben geschehen ist, dass sie da große innerlich, ja, einen großen Widerwillen hatte, könnte man sagen. Also da hat sich etwas aufgebäumt. Aber durch diese besondere Gnade dort, schreibt sie, nach diesen körperlichen und seelischen Prüfungen habe ich es gewagt, mich für Christus Jesus zu entschieden. Also das ist also dann wie so ein Schlüsselpunkt auch in ihrem Leben. Und ich setze fort mit einem weiteren schönen Zitat. Je mehr mein Leben Gott unterworfen und mit dem des Erlösers übereinstimmen wird, desto mehr werde ich an der Vollendung seines Werkes teilhaben. Wenn ich also meine dunkle Arbeit, meine armen kleinen Taten, meine den Menschen unbekannten Gebete, alle meine Opfer, alle meine Leiden und alle meine Aufopferungen, ja sogar die scheinbare Unfruchtbarkeit meines Lebens mit der Opferung des unendlichen Opfers vereinige, so bin ich sicher, dass ich nicht nur an meiner eigenen Heiligung arbeite, sondern Gott eine riesige Krone der Auserwählten schenken werde. Ja, ein langes Zitat, ich wiederhole es nicht, aber es drückt eben etwas ganz Tiefes aus, dass wir glauben können, dass wir vertrauen können, dass unsere persönlichen Leiden, Gebete, die vielleicht von niemand anderem beachtet sind, die auch Gott nur allein er in seiner Tiefe wirklich kennt, dass die eine große Fruchtbarkeit haben. Nicht nur für unser eigenes Heil, sondern wie Martha Robin schreibt, sondern eine riesige Krone der Auserwählten schenken werde. Das bedeutet, dass das, was wir in der Liebe mit dem Herrn leben, dass dadurch gnadenfrei werden für das Heil auch vieler andere. Und da können wir immer auch an jene denken, in unserer Familie zuerst oder in unserem Freundeskreis, die vielleicht von der Liebe Gottes weit entfernt noch sind und vielleicht auch in schweren Situationen sind. Aber natürlich denken wir da auch an alle Menschen in dieser Welt, die weit entfernt von Gott sind und es so sehr brauchen, von ihm berührt zu werden. Ein dritter Aspekt ist die Passion. Also Anfang 1930 erhält Marthe die Stigmata, Wunden, die Wunden Jesu Christi nachbilden. Bis zu ihrem Lebensende durchlebt Marthe jeden Freitag die Passion Christi. Die Dauer wird im Laufe der Zeit immer variieren, aber auch immer intensiver werden. Und obwohl Marthe selbst äußerst diskret bleibt, erlaubt ihr geistlicher Vater nach und nach bestimmten Personen bei diesem Leiden, bei diesem Durchleiden der Passion auch anwesend zu sein. Und so gibt es viele Zeugen davon. Diese Stigmata bleiben nicht das ganze Leben Marthas bestehen, mit Ausnahme der Stigmata auf der Stirn, die man noch bei ihrem Tod sehen wird. Dieses Verschwinden ist bei den Stigmatisierten sehr häufig. Das kennen wir auch aus dem Leben anderer großer Mystiker. Und Martha Robin sagt dazu, alle Christen müssen an der Passion Christi teilnehmen, an ihrem Körper vollenden, was an der Passion Christi noch fehlt. Ich bin nur ein Zeichen, eine Mahnung für alle Christen. Das ist interessant. Also sie stellt sich immer eigentlich, macht sich immer sehr klein, sehr demütig, aber gleichzeitig stellt sie das Wesentliche mit dann heraus. Ich bin ein Zeichen, eine Mahnung für alle Christen. Also das ist so ein bisschen wie die Kreuzwegstation, wo Jesus den weinenden Frauen begegnet, wo er dann sagt, ja, schaut nicht auf mich, schaut auf euch und auf eure Kinder. Das heißt, Marth möchte nicht, dass sie jetzt irgendwie im Mittelpunkt steht, sondern ich bin ein Zeichen, eine Mahnung für alle Christen. Wir sollen an ihrem Leben sehen, eigentlich auch, was wir an Christus sehen sollen, dass wir auch diesen Weg nachgehen, den uns Christus selbst vorausgegangen ist. Bis zur Herrlichkeit, bis zur Glorie, aber eben durch Gethsemane hindurch, durch das Kreuz hindurch. Und da sagt Marthe dann noch sehr schön, denn sie lehnt jede krankhafte Faszination für das Kreuz und das Leiden ab. Einer Person, die sie fragt, Marthe, dann hilf uns, das Kreuz zu lieben, antwortet sie sehr scharf, oh nein, wir müssen Jesus am Kreuz lieben. Also sehr schöne Nuance auch. Es geht nicht darum, das Leiden als Leiden zu verherrlichen, sondern es geht um die Liebe für Jesus. Und zwar die Liebe für Jesus in allen Aspekten seines Lebens. Und wenn wir Jesus lieben, wenn wir versuchen, ihn wirklich in unser Leben ganz aufzunehmen, dann werden wir auch das Kreuz lieben. Aber nicht wegen dem Kreuz, sondern wegen Jesus, der am Kreuz gelitten hat. Und damit verlieren wir eigentlich dann auch unseren Widerstand, auch unsere Ängste vor dem Kreuz, weil es darum geht, Jesus zu lieben. Und die Liebe ist eben fähig, dann auch das Leidvolle zu integrieren, um es durch die Liebe eigentlich dann zu verwandeln. Oder Christus selbst verwandelt es dann in die Auferstehung hinein. Und so sagt Marthe dann auch, ich umarme jeden Tag mit neuer Dankbarkeit und großer Freude die große Aufgabe, die mir der Erlöser anvertraut hat, und danke ihm, dass er mir seinen Kelch, seine Krone, seine Nägel und sein heiliges Kreuz so verschwenderisch geschenkt hat. Unglaublich. Ich umarme jeden Tag und ich danke ihm, dass er mir seinen Kelch, seine Krone, seine Nägel und sein heiliges Kreuz so verschwenderisch geschenkt hat. Ja, da gibt es noch vieles zu sagen, aber wir kommen zum nächsten Punkt, das ist die Eucharistie. Die steht damit natürlich auch in einem engen Zusammenhang. Denn die Eucharistie ist ja letztendlich die Feier der Passion oder dieses Geheimnis der Passion, also auch wieder des Kreuzes, der Erlösung durch das Kreuz und die Auferstehung. Erfährt also eine fortschreitende Lähmung ihres Verdauungstraktes, sodass es ihr unmöglich ist, zu essen und zu trinken, aber sie stirbt nicht. Jede Woche empfängt sie die heilige Eucharistie und die Kommunion wird ihre einzige Nahrung. Sie schöpft ihre Kraft aus der Eucharistie. Und es wird das Wort des Evangeliums in ihrem Leben Wirklichkeit. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und Martha wird selber sagen, Jesus ist es, der mich nährt. Es werden unzählige medizinische und wissenschaftliche Untersuchungen vorgenommen, ohne dass man zu einer klaren Erklärung kommt. Es bleibt ein Geheimnis der Liebe, ein Geheimnis Gottes. Und Martha sagt dann dem Philosophen Jean Guiton, erklärt sie 1958, ich ernähre mich von nichts anderem. Mein Mund wird befeuchtet, aber ich kann nicht schlucken. Die Hostie vermittelt mir ein körperliches Gefühl von Nahrung. da Jesus mein ganzer Körper ist, ist er es, der mich ernährt. Es ist wie eine Auferstehung. Ich möchte denen, die mich fragen, ob ich esse, zurufen, dass ich mehr esse als sie, weil ich durch die Eucharistie mit dem Blut und dem Fleisch Jesu genährt werde. Ich möchte ihnen sagen, dass sie es sind, die in ihnen die Wirkung dieser Nahrung aufhalten. Ja, sie blockieren diese Wirkung. Der geliebte Gastgeber ergießt in mein Herz ein Meer von Köstlichkeiten. Diese göttliche Vereinigung und Verschmelzung der Liebe ist die Kraft und das Leben meiner Seele. Jesus ist der Freund, der mich über alles tröstet. Ja, also ein großes Geheimnis der Eucharistie, auch eine Botschaft für uns, ähnlich wie Pater Pio, möchte sie der Welt von heute sagen, wie wichtig die Eucharistie ist. Dass wir also eine neue Verehrung, eine neue Dankbarkeit für die Eucharistie empfangen und dass wir wirklich unsere ganze Kraft, unsere ganze Freude, unser ganzes Leben eigentlich auch von Christus her empfangen durch den Empfang auch der heiligen Eucharistie. Und es ist sehr schön, obwohl Martha Robin also um diesen tiefen Sinn, diese tiefe Gnade auch weiß der Eucharistie, bleibt sie immer noch sehr demütig. Einmal sind andere auch in ihrem Zimmer gegenwärtig, die auch gemeinsam dann die Kommunion empfangen. Und der Pater, der also dann die Kommunion reicht, lädt alle ein, die Kommunion zu empfangen. Sie bereiten sich im Zimmer mit dem Rosenkranz und Gebeten auf den Empfang der Kommunion vor. Und dann wird es sehr interessant. Dann, als der Pater sich vorbereitet, Marv die Kommunion zu geben, da beeilt sie sich zu sagen, nein, bitte, möchten Sie nicht bitte zuerst die Kommunion Mireille und Jean geben? Ich möchte mich Ihrer Danksagung anschließen. Also es ist schön, sie will überhaupt kein Privileg für sich haben, sondern bleibt immer die Dienerin und zuerst auf das Wohl der anderen bedacht. Ja, das waren so ein paar Eckpunkte und ich möchte in den verbleibenden Minuten nochmal ein bisschen tiefer auf Ihre Botschaft eingehen, sofern man davon sprechen kann. Sie hatten nie eine klare, eine deutliche Botschaft jetzt an die Kirche gerichtet, wie es vielleicht bei anderen Mystikern der Fall ist. Aber trotzdem durch ihr Leben werden auch bestimmte Punkte nochmal ein bisschen deutlicher, ja, die wir von ihr lernen können oder die einfach wichtig sind oder wichtig in ihrem Leben geworden sind und die sie sozusagen als Sendung auch getragen hat für die Kirche und für die Welt. Und zwar ähnlich wie die Therese von Lisieux, ein erster Punkt, Gott ein zärtlicher und mitfühlender Vater. Martha Robin hat auf unglaubliche Weise die Zuneigung Gottes als Vater, man würde sogar wagen, Papa zu sagen, erlebt. In der Nachfolge der heiligen Therese von Lisieux steht die Zärtlichkeit Gottes im Mittelpunkt ihrer Botschaft. Und diese Zärtlichkeit hat sich ihr während ihres ganzen Lebens konkret offenbart. Mitten im Leiden und sie hat sich bemüht, sie konkret bekannt zu machen. Ich habe das am Anfang des Vortrages schon genannt, ihr schönes Wort, dass sie eigentlich überall auf der Welt präsent sein wollte, um allen diese Zärtlichkeit des Vaters nahezubringen. Die Liebe zu Gott als Vater ist für Marth von wesentlicher Bedeutung. Als sie die Entscheidung trifft, ihr Leben Gott zu übergeben, sucht sie auf natürliche Weise die tröstende Vaterschaft dessen, von dem Jesus uns gesagt hat, dass er Vater ist. Mein Herz pocht und vibriert vor Dankbarkeit in dem ständigen Gedanken, dass dieser so große Gott nicht nur gut, wahr, liebenswert, barmherzig, mitfühlend ist, sondern dass er uns auch liebt. Er hat mehr als nur Güte vor uns. Er hat Liebe und seine Liebe ist unendlich wie er selbst. Gottes Liebe ist die starke und schützende Liebe eines Vaters, die erhabene Liebe einer Mutter, schrieb sie später. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil ich habe schon erwähnt, dass sie einen sehr schweren Vater hatte. Dieser Vater hat Marthe Robin nicht mal mit ihrem Vornamen erwähnt, sondern er war immer sehr hart. Sie selbst schreibt, dass es erstaunlich ist, wie ein Mensch ein so hartes und versteinertes Herz haben kann. Und sie sagt selbst, sie spricht von ihrer eigenen Schwäche, dass sie nicht mehr in der Lage ist, ihrem Vater gegenüber mit Zärtlichkeit und Liebe zu begegnen, weil es immer auf Ablehnung stößt. Und das ist also sehr interessant, dass trotz dieser schwierigen Beziehung sie also innerlich eine ganz tiefe Ahnung, ein ganz tiefes Wissen um die Zärtlichkeit und Liebe des himmlischen Vaters gehabt hat. Und wir können eher sagen, dass diese Beziehung zum göttlichen Vater ihr auch dann geholfen hat, ihren irdischen Vater auch mit Barmherzigkeit und Liebe anzunehmen. Hier noch schöne Zitate von ihr. Wenn man verstanden hat, dass Gott Liebe ist, dass er unser Vater ist und dass er uns liebt, oh, dann glaube ich, hat man alles verstanden. Der liebe Gott macht einem nie Angst. Angst ist keine kindliche Haltung. Ein Kind hat keine Angst vor seinem Vater. Ja, also sehr erstaunlich. Sehr erstaunlich und eine sehr schöne, ermutigende Botschaft für uns. Ich habe schon diesen Aspekt erwähnt. Die Liebe ist stärker als das Leiden. Hier noch auch ein Wort von Marthe Robin, die auch verschiedene Versuchungen auch durchlitten hat. Und sie schreibt, ich fühle mich körperlich und seelisch gebrochen und wäre in der Erde viel besser aufgehoben als auf ihr. Sie schrie, ich höre sie immer noch schreien, so sehr litt sie, die Arme. Also es ist ein Zeugnis von jemand anderem. Man traute sich nicht an ihr Bett zu gehen, weil sie so schrie, die Arme. Und dann Tag und Nacht litt sie. Sie sagte zu mir, du könntest mich in die kochende Wäsche tauchen, ich würde nicht mehr leiden. Ja, aber auch hier noch einmal, dass trotz diesem großen Leiden also in ihr eine starke Liebe immer mehr offenbar wurde, mit der sie sich dann auch in Nächstenliebe den anderen zugewandt hat. Als Marthe ihre Leiden mit denen Christi vereinte, hörte sie nicht auf zu leiden. Also das ist, wäre eine Illusion zu glauben, dass sozusagen alles gut ist sozusagen. Aber im tiefsten ist es das. Also in Christus findet alles seinen Trost, findet alles letztendlich seine Antwort. Diejenigen, die zu ihr kamen und erwarteten, eine arme, bemitleidenswerte Frau zu treffen, vergaßen hingegen schnell ihre Vorurteile. Also die Vorurteile, ja, dass Marthe eben sozusagen nur die Aufmerksamkeit erhaschen wollte oder sich in den Mittelpunkt stellen wollte. Nein, Marthe empfing nämlich die anderen mit immenser Aufmerksamkeit, viel Freude und Liebe. Es war nicht ungewöhnlich, sie lachen zu hören. Also das ist auch wirklich dann die Gnade Gottes, muss man sagen. Marthe selbst sagte zu denen, die sich darüber wunderten, Folgendes. Zunächst mal kann sich die Stimmung auf die gesamte Umgebung auswirken, im Guten wie im Schlechten. Dann kann man sein Herz, seine Seele, seine Sympathie verschenken. Eines bleibt immer und es ist für jeden erreichbar, die Freude der anderen. Ein wenig Ruhe, Mut oder Hoffnung zu schenken, ein Lächeln hervorzurufen, all das ist eine sanfte Arbeit, für die man weder stehen noch gesund sein muss. Im Gegenteil. Nichts versteht besser als ein großer Schmerz. Ein wenig Ruhe, Mut oder Hoffnung zu geben, ein Lächeln hervorzurufen, all das ist eine sanfte Arbeit und man muss dafür weder stehen noch gesund sein. Also sehr schön zu sehen, ja, wie in Marthe also diese Kraft des Lebens auch stark ist und ja, wie sie eigentlich alles auch in diese Richtung eigentlich orientiert, die Liebe zu leben und für andere Trost und Hoffnung zu sein. Und so sagt sie dann auch, Jesus, ich liebe dich. Ich bin glücklich in all meinen Leiden. All meine Prüfungen, meine Bedrängnisse, meine Schmerzen, meinen Kummer biete ich Gott an, damit sie alle dazu dienen, die unendlichen Schätze der Wahrheit, der Gnaden und der Barmherzigkeit, die in Gottes Schoß verborgen sind, über die Seelen auszugießen. Also eine tiefe Versöhnung auch, ein tiefes Ja für ihr eigenes Leben, für ihre eigene Sendung. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Und ich möchte nur mit einem Satz noch erwähnen, ein wichtiger Aspekt ist eben auch die Evangelisation oder die Neuevangelisation. Ähnlich auch noch einmal Parallele zur heiligen Therese von Lisieux, die ja im Karmel war, in einem kontemplativen Karmel und doch Patronin der Mission geworden ist, ähnlich bei Marthe Robin, sie, die nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnte, in ihrem Zimmer auch, wie in einer Klosterzelle eigentlich, verborgen blieb, hatte ein großes Herz für die Evangelisation und die Erneuerung der Kirche. Und sie sah und verstand darunter nicht etwas Besonderes, sondern eigentlich, dass jeder Getaufte eigentlich gerufen ist, Jesus tiefer zu lieben und tiefer nachzuahmen, so wie sie es uns auch vorgelebt hat. Und sie hat das auch wie prophezeit. Sie sprach von einem neuen Pfingsten der Liebe, wo die Kirche von heute, die auch damals eben schon in große Missstände geraten war, wo sie sagt, nein, es wird zu dieser Erneuerung kommen durch die Gnade Christi. Und hat ermutigt eben, dass jeder Gläubige sich tiefer in Christus verwurzelt, in einem Gebet, in der Liebe und eben auch in der Nachfolge des Gekreuzigten bis hin zur Auferstehung. Und sie sagt dann auf diese Frage hin auch, wie dieses Pfingsten der Liebe denn sich ereignen würde, sagt sie, und damit möchte ich abschließen, oh, ich verstehe es überhaupt nicht in einer außergewöhnlichen Form. Ich sehe es als friedlich, als langsam. Ich denke, dass sie sich nach und nach vollziehen wird, also diese Erneuerung. Ich glaube sogar, dass sie schon begonnen hat. Was die Zukunft betrifft, so wissen Sie, dass man mir viele Ideen über die Zukunft nachsagt. Ich weiß nichts außer einer Sache, dass die Zukunft Jesus ist. Also das finde ich ein sehr schönes Wort. Ich weiß nichts außer einer Sache, dass die Zukunft Jesus ist. Ja, und mit diesem Wort möchten wir auch schließen und wollen es uns dem Gebet auch der Marthe Robin anvertrauen und wollen ihr anvertrauen, jetzt auch in einem abschließenden Segen, alle Menschen und vielleicht auch jene, die jetzt auch diese Sendung gehört haben, die Schweres durchleiden, dass sie in Christus Mut und Hoffnung schöpfen. Und wir wollen beten auch für die Kirche, für diese Welt, dass wir alle uns in Jesus verwurzeln, der unsere Zukunft ist, er alleine, das Alpha und das Omega, und dass wir wissen, dass wir in ihm eine Verheißung haben, ein ewiges Leben. Möge er uns seinen Segen schenken und das verwirklichen, was er uns gesagt hat. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Habt Mut, denn ich habe die Welt besiegt. So segne und behüte sie der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Schön, Pater Johannes Maria Poplotzki, dass wir heute einen Moment mit Ihnen auf dem Weg von Marthe Robin unterwegs sein durften. Es ist ein eindrückliches, bewegendes Leben und eine Ermutigung für uns selber, dass wir trotz dem Leiden aus der Liebe Gottes wieder Kraft schöpfen können, aus der Eucharistie. Und ein herzliches Dankeschön, Pater Johannes Maria Poplotzki. Radio Gloria wünscht Ihnen Gottes besonderen Segen mit Schutz und viel Freude im Herzen und ein großes Deo Gratias nach Frankreich.
Ich danke Ihnen. Alles Gute Ihnen auch.
Danke. Ich möchte diese Sendung mit einem Zitat von Marthe Robin schließen. Jedes Leben ist eine heilige Messe und jede Seele ist eine heilige Hostie. So verabschiede ich mich von Ihnen allen. Für Sie Gott Iri Andrea Marti.